Vielen Dank. Schön, euch zu sehen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Hoffnungsgeschichte, die mir letztes Jahr passiert ist. Die, die mich kennen, wissen, wir sind erst seit letztem Jahr in dieser Region aus dem schönen Schwarzwald hierher gezogen. Und wie das so ist, wenn man umzieht, man braucht eine Wohnung. Und in Göppingen Wohnung finden, wisst ihr vielleicht, ziemlich schwierig. Und wir hatten eine, die war ziemlich messy, aber es wurde versprochen, sie räumen sie aus, ihr könnt sie renovieren und ihr dürft dann einziehen. Und wir hatten dann am Ende genau 3 Wochen Zeit, genau das zu tun. Meine Frau mit Schwangerschaftsübelkeit und Kleinkind zu Hause und ich durfte das machen. Und ich stand da und dachte mir, das ist ziemlich, ziemlich hoffnungslos. So eine ganze Wohnung, Grundputzen, 3x neuen Boden, alles neu streichen, neue Steckdosen, neue Schalter, alles neu machen in 3 Wochen, bis es dann losgeht in Göppingen. Und ich war etwas überwältigt. Und dann kam Hoffnung in unsere Situation in der Form von Freunden. Alte Freunde aus Nagold, die sogar bereit waren, einfach hinzufahren an einem Montag, wo keiner von uns Zeit hatte, uns selber ohne uns die Wohnung weiter zu renovieren. Neue flüchtige Bekannte, die im letzten halben Jahr zu Freunden geworden sind, die gesagt haben, hey, wir sind dabei, wir helfen euch. Und auf einmal hat sich diese Situation für mich gedreht und ich wusste, wir schaffen das, auch in 3 Wochen eine 4-Zimmer-Wohnung auf Vordermann zu bringen. Und es hat geklappt. Es war der Unterschied, den unsere Freunde gemacht haben. Sie haben diese Hoffnung in die Situation gebracht. Und vielleicht kennst du das. Vielleicht von der Arbeit, wenn ja die Deadline kommt, das Projekt muss fertig werden, das Werkstück ist noch nicht für den Kunden bereit und du weißt, alleine schaffe ich es nicht. Und dann kommt ein Kollege, ein zweites Team, wie auch immer, und hilft. Oder wenn die Schwiegermutter hoffentlich nicht heute Mittag, aber so an Weihnachten oder so kommt und du weißt, alleine kriegen wir die Wohnung nicht mehr auf Vordermann und den Tisch gedeckt und das Essen fertig. Und du kannst nach der Familie rufen und sagen, hey, wir packen jetzt alle zusammen an, dann haben wir die Hoffnung, dass Oma nicht meckert. Und das ist doch auch was. Vielleicht kennst du es aus der Schule, wenn die Hoffnung verloren ist und dann kommt der eine Freund und erklärt dir die Thematik und auf einmal schnackelst und du bist so dankbar, dass es jemanden gibt, der dir hilft. Und manchmal ist hoffnungslos zu sein völlig egal. Dann gibt's dieses Sonderprojekt, das wir noch haben, was wir gern noch alles schaffen würden und wir schaffen es nicht. Und es ist nicht so schlimm. Aber es gibt Bereiche in unserem Leben, wo es fatal ist, wenn wir keine Hoffnung haben. Wenn wir keine Hoffnung haben, wenn wir krank sind. Wenn die Diagnose vom Arzt kommt und es gibt keine Hoffnung. Das zerschmettert Leben, das zerschmettert Realitäten. Es ist fatal, wenn wir keine Hoffnung haben, was unser Leben angeht, was unser Sterben angeht. Wir brauchen Hoffnung in so vielen Bereichen unseres Lebens. Und Jürgen und ich, wir wollen euch in ein paar Verse von jemandem mit hineinnehmen, der schon lange, lange nicht mehr auf dieser Erde lebt. Der Paulus. Er war ein reisender Autor, ein Prediger, ein Kirchengründer aus dem allerersten Jahrhundert. Und er schreibt über eine Hoffnung, die wir haben dürfen. Sein Brief geht an die Christen in einer Stadt namens Kolossä in Kleinasien, der heutigen Türkei. Und wir nehmen ein bisschen Anlauf mit dem Vers 26 im ersten Kapitel, bevor wir zu unserem eigentlichen Vers kommen. Da heißt es, in früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und zu der eigentlichen Botschaft kommen wir gleich. Aber diese Botschaft, die wir heute verkündigen dürfen, die war nicht immer präsent. Das war ein Geheimnis. Und zwar nicht ja, so ein Geheimbund und wir machen jetzt alles dunkel, ziehen die Kutten an und dann haben wir so Geheimwissen, sondern mehr im Sinne wie ein Geschenk. Wenn du ein richtiges Geschenk bekommst, nicht so ein Erwachsenengeschenk, ich sag dir, was ich gerne hätte, du kaufst, weil meine Frau mir das Budget nicht dafür gibt, ja, sondern so ein richtiges, eingepackt. Wenn es eine Frau schenkt mit Geschenkpapier, wenn es ein Mann schenkt mit Amazon-Verpackung, so ein Geschenk und du weißt nicht, was drin ist. So ist es gemeint. Es gab etwas, wo die Menschen nicht wussten, was es ist. Und dieses Geheimnis hat Gott gelüftet. Zuerst seinem Volk, das heißt seinem heiligen Volk, die, die er ausgesucht hatte, um Geschichte zu schreiben, den Juden. Aber es ist erst der Anfang. Wenn wir in Vers 27 springen, da heißt es dann wie folgt. Ihnen wollte er, Gott, zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nicht-jüdischen Völker, also für die meisten von uns wahrscheinlich, dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet denn dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das schreibt Paulus den Christen in Kolossä. Hey, die Hoffnung, die ihr habt, Das, was mal eine Überraschung war, das, was verborgen war, das, von dem wir nicht wussten, was da kommt, das ist Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit, eine neue Hoffnung. Und wir haben schon so viel gesungen heute von dieser Hoffnung und schon gehört und sie bekannt und sie uns angehört. Und wir sind selber ein bisschen schon Hoffnungsträger geworden. Unser Team zählt aus, wir kriegen nachher die Zahlen und wir hoffen, dass sie groß ist und dass wir ein Segen sein können für unsere Schüler. Gott hat dieses Geheimnis dieser neuen Hoffnung uns allen offenbart. Dir und mir, jedem von uns. Und es lautet, Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und in der Vorbereitung bin ich stecken geblieben an diesem Wort Herrlichkeit. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen aufgestanden bist und schon das Wort Herrlichkeit benutzt hast. Ich vermute eher nicht. Vielleicht haben wir es gesungen. Aber es ist ein Wort, das irgendwie nicht mehr so präsent ist. Aber wir kennen vielleicht so Sätze wie, wenn wir aus dem Bad steigen und sagen, oh, das war richtig herrlich. Kennt ihr das? Oder wenn ihr majestätische Berge vor euch habt und ihr genießt das, was für ein herrlicher Ausblick. Was für ein herrliches Wetter haben wir heute. Auch wenn wir uns ein bisschen eingekesselt haben, aber da hinten strahlt es rein. Herrlich. Und Herrlichkeit, es kommt vom griechischen Doxa und es vermittelt eine Idee. Man kann es in Deutsch ganz, ganz vielfältig übersetzen. Zusammengefasst heißt es göttliche Lebensfülle. Es kann übersetzt werden mit Ehre, mit Glanz, mit Ruhm, mit Lob, mit Ehrenkranz, mit Majestät, Schönheit, Schmuck, Stolz, Hoheit, Pracht und Reichtum. Gottes Herrlichkeit ist eine Fülle. Und ich glaube, tief in unserem Herzen sehnt sich jeder von uns nach dieser Lebensfülle, nach einer Zufriedenheit, nach einem Sinn im Leben, nach einer Zufriedenheit in unseren Herzen drinnen, die unser Leben satt macht, wo wir Überfluss haben, Frieden, Liebe, Sinn. Und ich dachte mir, irgendwie ein bisschen abstrakt, oder? Gibt es einen Weg, das zu verdeutlichen? Und ich hoffe, ich habe einen Weg gefunden. Ich habe euch was mitgebracht. Wir waren vor ein paar Wochen bei IKEA. Und wie das so ist, wenn man mit Frau und Kind zu IKEA will, das Kind will nur auf dem, kennt ihr dieses Schaukelpferd, das aussieht wie ein Elch? Sie liebt es, du kriegst sie nicht runter. Den ersten Tobsuchtanfall hatten wir in IKEA. Und die Frau hat ganz viele tolle Ideen. Und ich wusste nicht, warum wir diese Lampe brauchen. Ich sage, Schatz, um der Liebe willen, um der Ehe willen, kauf sie. Wenn du meinst, wir brauchen sie, sie steht in einer Ecke, macht Licht, wo ich gesagt hätte, wir brauchen kein Licht. Aber ist okay, jetzt haben wir sie. So, und ich dachte mir, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen rüberrutschen. Gut. Ich dachte mir, unser Leben ist vielleicht wie so ein... Magst du kurz festschrauben, Jürgen? Sonst liegt alles unten, da müssen wir wieder zu IKEA. Ich weiß nicht, ob das Familienbudget das nochmal schafft. Ich dachte mir, unser Leben ist vielleicht wie so ein Lampenschirm. Und wir hätten gerne, dass unser Leben leuchtet. Und unsere jungen Leute und die ganzen sozialen Medien, wir unterstützen das ja, wir pushen das. Auf Insta muss unser Leben leuchten. Du kannst nicht einfach nur einen Lampenschirm abstellen, so ich im Bett völlig zerzaust. Juckt keinen. Ja, du musst schon die tollen Fotos haben. Und wir versuchen, unser Leben zum Leuchten zu bringen, Hoffnung zu geben, diese Fülle zu haben. Ich hoffe, ich fackel nichts ab. Aber ganz viel von uns, und ich glaube, ihr kennt es, ist wie so ein Streichholz. Ja, wir halten es da rein, es leuchtet vielleicht ein bisschen, nur die in der ersten Reihe sehen das. Und es ist ein gutes Essen. Wir genießen das, es ist toll, wir sitzen im Restaurant, haben zu viel Geld ausgegeben für eine zu kleine Portion, aber die schmeckt richtig gut. Und in dir kämpft der Schwabe gegen den Genießer, ja. Und es ist toll und du hast zwei tolle Stunden mit deinem netten Freund, mit deinem Partner und es ist toll. Ja, das ist der Gehaltseingang. Kennt ihr dieses tolle Gefühl? Du guckst auf dein Konto, da steht eine große Zahl hoffentlich. Sie ist grün und nicht rot. Und dann kommt die nächste WhatsApp und dann ist es schon wieder vergessen. Es sind wie so Streichhölzer. Dinge, die unserem Leben gut tun, die kurz so ein tolles Gefühl von Hoffnung und es wird gut werden, in uns aufsteigen lassen. Aber es hält oft nicht lange. Und wir brauchen es wieder. Den nächsten Gehaltseingang. Und ich glaube, es gibt Dinge in unserem Leben, die sind vielleicht mehr wie so eine Taschenlampe. Ja, als guter Ranger hat man eine Taschenlampe. Mit dem Fadis braucht man die immer. Da wird dann geschrien, nicht ins Gesicht funzeln. Und es leuchtet schon mehr. Und ihr seht das vielleicht. Und ich dachte, das ist vielleicht so wie die Dinge, die länger in unserem Leben so eine Lebensfülle repräsentieren. Du hast das neue Auto, du hast das Haus, das du immer dir gewünscht hast, du hast die 3 Wochen Urlaub, die 6 Monate Sabbatical, irgendwas, was du lange drauf gehofft hast und gespart hast und du kannst es genießen und es ist gut. Ja, Kinder, so bis 13 habe ich gehört, ist gut. Meine ich erst, fast 2. Das ist Hoffnung, es macht unser Leben voll und es ist gut. Aber irgendwann ziehen die Kinder aus, das Haus braucht ein neues Dach, der Urlaub ist vorbei und dann beginnt das ganze Hamsterrad von vorne und wir suchen die nächste Sache, die unser Leben zum Leuchten bringt. Und Christus in uns, diese Hoffnung auf diese Herrlichkeit, ist das, was Gott für uns will. Er möchte nicht, dass wir versuchen, unser Leben irgendwie mit kleinen Dingen zum Leuchten zu bringen, sondern er möchte ein Scheinwerfer sein, der in unser Leben reinscheint, dauerhaft, angeschlossen an die Stromquelle. Und er möchte, dass unser Leben voll ist, dass wir ein Leben voller Fülle haben, voller Hoffnung. Wenn die Fotos gemacht sind, mein Arm wird schwer. Danke, Olli. Genau, für die Social Medias, damit alle denken, wir sind die schönsten, coolsten, tollsten. Ist okay. Ich lasse es hier stehen. Diese Hoffnung. Und das ist, was Jesus für uns hat. Der Sohn Gottes, er wurde selber Mensch vor 2000 Jahren. Wir feiern bald Ostern. An Karfreitag hat er sein Leben gegeben, an Ostersonntag ist er wieder von den Toten zurückgekehrt. Jesus, er hat dieses Leben in Fülle gelebt. Er war verbunden mit dem Vater. Sein Licht hat in Jesu Leben geleuchtet, durchdrungen von Liebe. Er hat das Perfekte, das Fehlerlose, das sinnvolle Leben gelebt in der Fülle, die wir gerne hätten. Und am Ende seines Lebens wurde er verraten. Heute würden wir sagen, er ist ein Justizopfer geworden. Das grenzt an Lynchmord, was die gemacht haben. Und er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Er, der fehlerlos war. Aber er hat den Tod besiegt. Sein Vater hat ihn 3 Tage später aus dem Grab zurückgeholt, neues Leben geschenkt. Und dieser Sieg über den letzten Feind des Menschen, den bietet er dir und mir an, als neue Hoffnung, als ein Beginn neuer Lebensqualität. Und wir können das nicht machen. Und ich glaube, das wurde in dem Beispiel gut deutlich. Egal, was wir verdienen, egal, was wir besitzen, egal, wie gut unsere Beziehung ist, wir Sex haben, wir Erfolg haben oder auf die negativen Arten versuchen, wir uns vollkippen, volllaufen lassen, Drogen nehmen, es wird immer nur kurz leuchten. Es wird alles irgendwann vorbei sein. Und in Jesus macht Gott 3 Dinge für uns klar. Das erste ist, dein Streichholz, deine Taschenlampe, das ist nicht das Leben, das ich für dich bereitgehalten habe. Das ist nicht das, wovon ich träume, dass du es lebst. Ich möchte nicht, dass du in den verzweifelten Versuchen, Licht in dein Leben, Fülle in dein Leben zu bekommen, ein Streichholz nach dem anderen anmachst und es wieder ausgeht und du das nächste suchst. Das zweite, was in dem Leben von Jesus sehr klar wird, ist, du und ich, wir können uns dieses Leben nicht verdienen. Manchmal sind wir Christen ja so drauf, wenn wir genug beten, wenn wir genug glauben, wenn wir genug Bibel lesen, dann wird Gott schon irgendwie diese Fülle in uns und wir sind frustriert, wenn es nicht so ist. Aber es ist nicht das, was Gott uns versprochen hat. Er sagt, du kannst es dir nicht verdienen. Wie kommen wir zu dieser Fülle? Wir können sie uns schenken lassen. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um uns diese Lebensfülle zu schenken. Du musst sie einfach annehmen. Wir können sie uns nicht verdienen. Wir können sie nicht anderweitig erreichen. Aber Jesus möchte das in deinem Leben tun. Und das ist ein Prozess und auch das, wer länger im Glauben dabei ist, der kennt das. Viele haben einen Moment oder einen Zeitraum, in dem sie sich entschieden haben, dass Jesus der Chef ist über ihr Leben, aber danach war nicht alles gut. Danach war dieses Licht nicht immer an, nicht in allen Bereichen an. Und es ist ein Prozess. Jesus möchte dieses Licht Stück für Stück für Stück in unser Leben bringen, damit wir diese Hoffnung immer mehr schmecken und spüren und leben können. Und wenn wir von dieser Erde einmal abtreten werden, und die Sterberate in Deutschland liegt, soweit ich weiß, bei 100%, das erwischt uns alle irgendwann, früher oder später. Und wenn wir diese Hoffnung Jesus Christus in unserem Leben hatten, dann wird er in der Ewigkeit das vollends zum Ende bringen und uns ganz zum Leuchten bringen. Als Jesus
und dafür haben wir einen Feiertag, an Himmelfahrt zurückgeht und dann an Pfingsten seinen Stellvertreter schickt, schickt er den Heiligen Geist, der in unserem Herzen einziehen möchte, die Herrschaft übernehmen möchte und dieses Licht in unser Leben bringt. Und wie das ganz konkret und praktisch dann aussieht, wird mein Freund und Pastor Jürgen, komm nach oben, wird uns das ein bisschen ausführen mit den nächsten Versen, die Paulus an die Kolosser schreibt. Jürgen, ich wünsche dir Gottes Segen und freue mich, ich durfte den Anfang machen.
Danke, Arno. Gib dir mal einen kräftigen Applaus. Antoine de Saint-Exupéry, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, hat mal Folgendes gesagt und ich hoffe, das klappt jetzt hier. Eli, mach du einfach weiter. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Und ich finde, er hat recht. Man könnte es auch mit Hoffnung beschreiben. Er spricht hier von einer Hoffnung, pflanzt eine Hoffnung in die Menschen. Und ich weiß nicht, wer das von euch schon erlebt hat, sicherlich der ein oder andere. Also so schwangere Frauen, die haben eine Menge Hoffnung, oder? Also die haben eine Menge Kraft für den Prozess der Schwangerschaft. Und ich weiß, der Arno und seine Frau, sie erwarten sehnsüchtigst ihr Kind. Es ist quasi in den Startlöchern. Und ich habe 3 Kinder. Und man weiß, oder diejenigen, die Kinder haben, die wissen, was Hoffnung bewirken kann. Und an dieser Stelle, lasst uns doch mal den Mamas einen kräftigen Applaus geben für alles, was sie getan haben. Wenn du eine Sehnsucht hast, wenn du eine Hoffnung hast, dann bist du in der Lage, viel zu bewältigen, viel einzusetzen. Wenn du zum Beispiel ins Auto steigst mit deiner Familie, mit deinen kleinen Kindern und 13 Stunden fährst, um an deinem Urlaubsziel zu kommen, glaub mir, du brauchst eine Menge Hoffnung und Sehnsucht für dieses Urlaubsziel. Weil der Weg dorthin, das ist ein Prozess, oder? Also ich glaube, es würde niemand 13 Stunden für einen Wocheneinkauf Einkauf nehmen, oder? Also für 13 Stunden für einen Wocheneinkauf und dann hast du noch was vergessen, musst noch zurückfahren. Jeder Mensch sehnt sich nach Hoffnung. Und meine Frage, wer von euch kennt die Zeitschrift Brigitte? Hand hoch. So, und jetzt nochmal Hand hoch, wer liest sie? Hand hoch. Nein, ihr müsst euch jetzt nicht outen. Also ich lese diese Zeitschrift nicht. Ich habe sie im Internet gefunden, wirklich. Und das Forsa-Institut hat eine Umfrage gemacht bei 1000 Leuten. Und es kam raus, 60% Männer, 65% Frauen sehnen sich nach mehr Ruhe. 45% sehnen sich nach mehr Geborgenheit. 43% sehnen sich danach, ihre Sorgen loszuwerden. 40%, dass es ihnen gesundheitlich besser geht. 80% wünschen sich mehr Frieden in der Welt. Das ist die Sehnsucht vieler Menschen. Ich hoffe, das geht jetzt. Und Paulus schreibt in dem, was jetzt folgt, in den Versen auch über seine Sehnsucht. Er schreibt, in Christus verkünden wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat, denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Paulus macht den Menschen hier etwas deutlich. Er malt hier ein Bild vor ihren Augen. Das ist seine Sehnsucht, seine Hoffnung, wie in dem Bild von weitem Meer. Schaut, hier ist Jesus. Das ist, was ich gefunden habe. Und das ist, wofür es sich zu leben lohnt. Das Gegenteil von Hoffnung ist Hoffnungslosigkeit. Und mit Hoffnungslosigkeit, da könntest du auch sagen, keinen Glauben an die Zukunft mehr. Menschen, die hoffnungslos sind, haben kein Glauben mehr an die Zukunft, an das Gute. Und in diesem Zusammenhang erzähle ich gerne eine Geschichte vor. Einige kennen sie schon. Vor einiger Zeit wurde der Standort einer kleinen Stadt für ein neues Wasserkraftwerk vorgeschlagen. Ein Damm würde neu gebaut werden. Die kleine Stadt würde dann unter Wasser stehen. Als das Projekt angekündigt wurde, hatten die Stadtbewohner lange Zeit alles dafür vorzubereiten und umzuziehen. Ab diesem Moment geschah etwas Merkwürdiges. Alle Instandhaltungen und Verschönerungen an der Stadt hörten schlagartig auf. Es wurden keine Reparaturen an den Gebäuden, Straßen oder Bürgersteigen durchgeführt. Tag für Tag wurde die ganze Stadt schäbiger und schäbiger. Eine lange Zeit, bevor das Wasser kam, sah die Stadt verwahrlost und verlassen aus, obwohl die Leute noch nicht weggezogen waren. Ein Bürger erklärte, wo es keinen Glauben an die Zukunft gibt, gibt es keine Kraft in der Gegenwart. Diese Stadt war mit Hoffnungslosigkeit verflucht, weil sie keine Zukunft hatte. Viele Menschen leben ohne Hoffnung, ohne Glauben an eine Zukunft, und die Folgen können zerstörerisch sein. Sie haben keine Kraft für die Gegenwart. Nun, wenn Paulus am Ende von diesem Vers sagt, dass jeder als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann, dann beschreibt er, dass es eine Zukunft gibt. Für jeden einzelnen Menschen könnte es eine Zukunft geben. Vor Gott treten meint, es gibt ein Leben nach dem Leben. Viele meinen, es gibt nur Tod nach dem Leben. Manche sagen, es gibt irgendetwas nach dem Leben. Andere sagen, es gibt wieder das Gleiche nach dem Leben. Andere meinen, es gibt überhaupt kein Leben. Alles Illusion. Viele fragen sich, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und Paulus sagt uns hier etwas. Es gibt Leben nach dem Leben. Und die Bibel beschreibt es als ewiges Leben. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es wichtig, sich nicht ablenken zu lassen. Denn ein Grund, warum Menschen ihre Ziele nicht erreichen, ist Ablenkung. Wer hat schon mal gute Vorsätze gemacht fürs neue Jahr? Hand hoch. Sind einige. Wahrscheinlich die gleichen Hände werden festgestellt haben, so manches ist schwierig dann umzusetzen oder manches gar nicht so in Erfüllung gegangen. Weniger Süßigkeiten, ja, so nehme ich mir jede Woche neu vor. Mehr Sport, vielleicht nicht mehr rauchen, mehr lesen. Und nach ein paar Tagen siehst du vor deinem geistigen Augen einen Snickers, ja. So, wir sagen ja, wir leben ja in einer Welt, du glaubst nur das, was du siehst, ja. Also, manches Mal glaubst du viel stärker das, was du nicht siehst vor deinem geistigen Auge. Zum Beispiel so ein Snickers-Riegel, ja. Den willst du unbedingt haben. Oder, die Muskeln tun so schrecklich weh, man hat plötzlich nicht mehr Zeit zum Sport und alle guten Vorsätze sind dahin. Und was ist das? Ablenkung. Man lässt sich von Dingen ablenken, die plötzlich neu in den Fokus kommen, und ich möchte es an einem anderen Beispiel erklären. Vielleicht geht ihr gerne auch bei McDonald's essen, ja? Vielleicht auch nicht. Also ich mach's gerne. Und dann nimmst du deine Kinder mit und du freust dich auf das wunderbare, gesunde, leckere Essen. Und du kommst dort an und du denkst, okay, du guckst jetzt, was bestellst du dir? Und wisst ihr, es gibt da so eine Glasvitrine. Habt ihr die schon mal gesehen? Und die sind immer mit unterschiedlichen Spielzeug bestückt, ja? Und das Interessante ist, du kommst dort rein und du siehst, dich interessierst nicht als Erwachsener, denke ich mal so, ja? Aber dein Kind sieht genau, was da drin ist. Und dein Kind will es haben. Papa, Mama, ich will es haben. Ja? So. Eigentlich braucht man das nicht, oder? Also wir haben manche Sachen, die waren einen Tag in Benutzung, am nächsten Tag wieder in Müll fast, ja? Aber, Für manche ist es fast lebensnotwendig. Es muss jetzt sein. Es ist wichtiger als eine Pommes, wichtiger als der Burger, wichtiger als die Apfelsaftschorle, sogar wichtiger als ein Softeis, ja? Ist dieses Spielzeug. Und ähnlich ist es bei uns im Leben. Wir greifen im Leben manchmal nach Dingen, um unsere Sehnsüchte, unsere Hoffnungen zu stillen, die uns für den Moment befriedigen, aber den wahren Sinn für unser Leben verraten sie häufig nicht. Oder manches verblasst sogar von dem nach einiger Zeit, wenn wir es endlich haben oder wenn wir das Ziel erreicht haben. Zum Beispiel Partner, Ehe, du hast endlich das Ziel erreicht und dann irgendwann verblasst es irgendwie in den Augen. Oder Kinder. Manche leben darauf hin, dann haben sie Kinder und dann wird alles nur noch anstrengend. Es verblasst irgendwie. oder der Beruf, die Karriere, endlich habe ich es erreicht, endlich bin ich da, wo ich sein wollte, aber so richtig geben tut mir das jetzt auch, es erfüllt mich vielleicht nicht und das verblasst wieder. Oder das Haus, und ich komme ja aus dem Norden, und Schwaben lieben ja Häuser zu bauen, und aber man hat dann ein Haus, aber es verblasst vielleicht auch wieder. Ich sage nichts gegen eine tolle Ehe oder den Wunsch nach Kindern. Aber was ist, wenn der Partner krank wird oder sogar stirbt? Das habe ich letztes Jahr erlebt. Ich habe meine Tante beerdigt mit Mitte 40. Sie hinterließ einen Mann und zwei junge Kinder. Oder wenn die Kinder aus dem Haus ziehen oder wenn man den Job verliert. Mit den Jahren stelle ich fest, es gibt nur eine Sache, die ich wirklich in meinem Leben brauche, und das ist Jesus. Natürlich sind die anderen Dinge wie Ehefrau, Kinder auch sehr wichtig für mich. Aber Jesus gibt mir, erfüllt mich so, wie mich sonst niemand erfüllen kann. Es ist ein Prozess, in dem ich mein Herz, meine Sehnsüchte, meine Hoffnungen an Jesus hänge. Es ist ein Prozess, der uns Jesus ähnlich werden lässt. Und das meint Paulus, wenn er von geistlich reifen Menschen spricht. Ich möchte das in diesem Satz hier formulieren. Menschen, die in dem Prozess stehen, ihr ganzes Leben nach Gott auszurichten. Darum geht es in diesem Prozess. Und Hoffnung entsteht da, wo sich Dinge ändern. Wenn ich mich von Gott verändern lasse, werde ich automatisch zum Hoffnungsträger. Und das Ziel von geistlicher Reife ist unsere Veränderung in das Bild von Jesus. Unser Charakter, unsere Werte, unsere Träume, unsere Sehnsüchte, unsere Ziele. All das sollten, es wäre gut, wenn sie immer mehr Jesus widerspiegeln. Und ihr Lieben, das ist die wahre Hoffnung für diese Welt, indem wir uns verändern lassen. Amen. Natürlich ist es Jesus, aber Jesus in und durch uns. Amen. Es sind Menschen, die sich von Gott tiefgreifend verändern lassen und ihr Umfeld mit dieser Hoffnung beschenken. Und diese Veränderung ist ein Prozess, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Es gibt eine Geschichte, die unter Suchtkranken sehr bekannt ist. Vielleicht kennt sie der ein oder andere. Diese Geschichte heißt Mein Leben in 5 Kapiteln. Und das beschreibt auch den Prozess von Veränderung. Kapitel 1. Ich ging spazieren und fiel in ein tiefes, dunkles Loch. Es kostete mich viel Zeit, dort wieder herauszukommen. Kapitel 2. Ich ging spazieren und fiel wieder in das tiefe, dunkle Loch. Es kostete mich viel Zeit, dort wieder herauszukommen. Kapitel 3. Ich ging spazieren und kam an das tiefe, dunkle Loch. Vorsichtig ging ich näher heran, sah nach unten und fiel wieder hinein. Es kostete mich viel Zeit, dort wieder herauszukommen. Kapitel 4. Ich ging spazieren und kam an das tiefe, dunkle Loch. Dieses Mal beschloss ich, nicht so nah heranzugehen und machte einen Bogen darum. Kapitel 5. Ich ging spazieren. Dieses Mal wählte ich eine ganz andere Straße. Es gibt Hoffnung für jeden, ihr Lieben. Egal, wo wir stehen. Und jemand hat mal gesagt, Eli, vielleicht kannst du mir helfen. Ein weiter. Was die Welt am meisten beeindruckt, sind veränderte Leben, für die es keine natürliche Erklärung gibt. Und ich möchte ergänzen, kannst du mal weitermachen? Was die Einzelnen am meisten beeindruckt, ist, dass die Kraft zur Veränderung nicht aus einem selbst, sondern direkt von Gott kommt. Und das ist die wahre Hoffnung für unsere Welt. Ich möchte nochmal lesen, Kolosser 1, Vers 27. Christus lebt in euch, darin liegt eure Hoffnung. Und ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Amen. Ist das nicht wunderbar? Und wir sind alle dazu eingeladen, jeder, der hier ist, an dieser Hoffnung teilzuhaben. Jesus sieht dich. Jesus hat eine Berufung auf dein Leben gelegt. Und Jesus lädt jeden ein hier, zu ihm zu kommen und zu einem Hoffnungsträger zu werden. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Und wir möchten jetzt eine Einladung aussprechen. Für all die, wo Gott Dinge vielleicht angestoßen hat heute Morgen. Vielleicht ist dir was wichtig geworden, bewusst geworden. Jesus in dein Leben einladen. Wir werden jetzt hier eine Möglichkeit anbieten, hier vorne an den Türen, hier links von meiner Seite, rechts von eurer Seite, da werden jetzt Beter stehen, Leute, die wir gefragt haben, dass sie segnen und beten. Wir werden eine Segnungszeit jetzt haben. Und es wird die Möglichkeit geben, für sich beten zu lassen. Wenn du Jesus einladen möchtest, wenn du einen Neuanfang machen möchtest, wenn du neue Hoffnung haben möchtest oder wenn du Gebet haben möchtest für Veränderung in deinem Leben oder wenn du dich einfach segnen lassen möchtest gegen die ständigen Ablenkungen in unserem Leben. Ihr seid alle recht herzlich eingeladen. Fühlt euch frei. Wir werden dabei hier Lieder singen und ich lade die Beter schon mal ein, dort hinten sich hinzustellen. Und ich möchte euch ermutigen, nehmt es in Anspruch. Lasst für euch beten. Lasst euch segnen. Macht was fest. Amen.